Deutschlandfunk.
Es klingt wie eine Filmszene. Man setzt sich ins Flugzeug und trifft dort die Liebe seines Lebens.
Es war Ende 2022, da hatte ich ein paar Urlaubstage noch übrig und habe einfach mal spaßeshalber nach günstigen Flügen gesucht und habe dann einen Flug nach Kirgisistan gefunden, der relativ günstig war. Also bin ich dann am ersten Weihnachtstag ab Hannover geflogen und in Istanbul musste ich dann umsteigen und da hatte die Maschine eine unglaublich lange Verspätung. Ich bin dann erst am zweiten Weihnachtstag morgens weitergeflogen und bin in die Maschine eingestiegen und da saß meine Frau dann neben mir und so haben wir uns kennengelernt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van de Weyer.
Schön, dass ihr dabei seid. Hi. Fast 350.000 Menschen haben letztes Jahr in Deutschland geheiratet. Einige mehr hätten es gerne gemacht, sind aber wegen bürokratischer Hürden zum Heiraten nach Dänemark gegangen. Hochzeitstourismus ist dort ein Riesending. Schon seit den 60ern heiraten in Dänemark Paare, für die es anderswo viel zu kompliziert wäre. Paare wie Katja und Nils zum Beispiel. Katja kommt aus Kirgisistan, Nils aus einer Kleinstadt in Norddeutschland. Und nach dieser Begegnung im Flugzeug, da waren die beiden tatsächlich nicht sofort zusammen. Das mit der Liebe des Lebens, das hat noch ein bisschen gedauert. Die waren erstmal eine Weile befreundet. Nils ist nochmal nach Kirgisistan gereist, die beiden, die sind auch zusammengereist. Katja hat zwischenzeitlich in Polen gewohnt mit ihrer Tochter. Das war dann auch der Punkt, wo die beiden zusammengekommen sind. Da sprechen wir gleich drüber. Und dann ist Katja eben auch nach Deutschland gekommen, als die beiden zusammen waren. Weil irgendwann, ne, hat man halt auch keinen Bock mehr auf Fernbeziehungen. So weit, so nachvollziehbar. Aber auch als die beiden zusammen gewohnt haben, da war nicht irgendwie Happy End angesagt, sondern es gab immer wieder Stress. Weil man sich quasi von Visum zu Visum hangelt. Ne? Man ist irgendwie dauernd am Zittern. Klappt das jetzt mit dem Visum? Klappt das mit der Verlängerung und so? Und ja, das fühlt sich dann irgendwie vielleicht im ersten Moment irgendwie so ein bisschen uncool an. Aber mit einer Heirat lässt sich dieses Visumsproblem sehr pragmatisch lösen. Was Nils und Katja dann tatsächlich auch gemacht haben. Und zwar haben sie geheiratet in Dänemark. Wie es dazu kam, das erzählen die beiden gleich. Erstmal geht es jetzt um den Abend, der für die beiden alles verändert hat. Als Katja in Polen gewohnt hat, da haben sich Nils und sie in Hamburg getroffen. Und an einem Abend im November, da ist bei den beiden aus Freundschaft romantische Liebe geworden.
Wir hatten einen wunderschönen Tag in Hamburg, haben uns Hamburg angeguckt, waren dann abends noch was essen. Und Katja bringt ja eine Tochter mit in die Ehe, die war natürlich auch in Hamburg mit. Und als die Kleine dann im Bett war, dann haben wir dann bei mir auf dem Zimmer dann noch ein Bier getrunken und dann war relativ überraschend für uns beide der erste Kuss. Und das war, also es war von mir nicht geplant, es war von ihr nicht geplant. Es war dann halt plötzlich so und es war halt auch schön.
Das war's, Preis.
Ja.
Wie kommt es denn für beide überraschend zu einem Kuss, wenn ihr beide gar nicht so damit gerechnet hattet?
Es hat sich so ergeben. Also sie hat gesagt, ich gehe jetzt auch ins Bett. Dann sind wir beide aufgestanden. Ich habe sie umarmt und aus der Umarmung sind wir nicht wieder rausgegangen. Und dann dachte ich mir in dem Moment, gut, dann küsse ich sie jetzt eben.
Und jetzt sitzt ihr hier als verheiratetes Paar. So dann 3 Jahre später, ne?
Das war 19. November 23, ja genau.
Also so 2,5 Jahre.
Ja, das ist, ist das der Jahrestag, den wir in den Ring eingraviert haben. Wir sind dann in diese schöne Phase gegangen, wo man nicht so unbedingt wusste, in welche Richtung sich das jetzt entwickelt. Und deswegen haben wir einfach gesagt, was nehmen wir denn als Jahrestag? Nehmen wir den 19.11.
Dann machen wir jetzt mal einen Zeitsprung und die Kennenlernphase ist ja immer sehr aufregend und sehr schön, aber wir wollen ja übers Heiraten sprechen. Wann ist euch das erste Mal so der Gedanke gekommen, lass uns heiraten?
Der Gedanke in meinem Kopf ist ja schon ein bisschen länger gereift. Und dann lag ich letztes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr lag ich im Krankenhaus und hatte da relativ viel Zeit zum Nachdenken. Und da ist eben diese Idee gereift. Ich bin dann am 2. Januar aus dem Krankenhaus raus und ich glaube, am 3. Januar haben wir dann das erste Mal drüber gesprochen. Und ich hatte eben diesen Plan mit Dänemark, der hatte ich eben schon länger im Hinterkopf. Und dann haben wir dann im Endeffekt Karten auf den Tisch gelegt und darüber gesprochen. Und dann haben wir eben diesen ganzen Prozess dann begonnen. Also Anfang Januar haben wir das erste Mal drüber gesprochen.
Und Karten auf den Tisch gelegt heißt, dass ihr dann auch über so Themen gesprochen habt, wie dass eine Heirat Katja deinen Aufenthaltsstatus in Deutschland ja auch einfach leichter macht, ne?
Aber das war sehr überraschend für mich. Ich habe nicht über Hochzeit gedacht. Aber ich habe ja gesagt.
Glaubt ihr, dass ihr auch ohne diesen ganzen Visumsärger so früh geheiratet hättet oder zu dem Zeitpunkt oder hättet ihr euch da Zeit gelassen noch?
Oh, das ist jetzt natürlich schwierig zu beantworten. Also ich will jetzt auch nicht, dass das so klingt, als hätten wir nur wegen des Visums geheiratet. Ne? Also das, es hat das mit Sicherheit beschleunigt, die Entscheidungsfindung. Aber ich habe sie ja nicht geheiratet wegen des Visums. Ich habe sie geheiratet, weil ich sie liebe. Und natürlich, die Folge ist jetzt, dass wir es natürlich wesentlich einfacher haben. Weil die Ehefrau eines Deutschen, das ist natürlich von der vom Aufenthaltsrecht her jetzt sehr, sehr einfach für uns.
Ihr hättet auch darüber nachgedacht, bei euch einfach da auf dem Land zu heiraten, ne?
Ja. also ich habe die Entscheidung für mich getroffen, mit ihr über das Thema Hochzeit zu sprechen, als ich im Krankenhaus war. Die ersten Gedanken darüber und die ersten Planungen, die habe ich schon davor angestellt. Und ich habe da natürlich auch schon vorher mit meinem Standesamt gesprochen, weil ich kenne mich mit sowas auch ein bisschen aus. Da habe ich dann mal gefragt, was braucht ihr überhaupt für Unterlagen? Für mich ist das einfach. Ich wohne immer noch in der Stadt, in der ich geboren bin. Also von daher, für meine Urkunden sind einfach zu bekommen. Aber
für mich, das ist sehr große Bürokratie. Ich brauche so viele Dokumente aus Kirgisistan und ich brauche in der Botschaft alles Fragen. Und so für mich, das ist sehr, sehr viele Bürokratie.
Ärgert euch das, dass man in Deutschland nicht so einfach heiraten kann, wenn ein Partner in der Beziehung nicht EU-Bürger ist?
Ja.
Ja, genau. Und das braucht so lange Zeit, alles vorbereiten.
Das ist ärgerlich. Also wie gesagt, ich bin in dieser Stadt, in der ich jetzt noch lebe, bin ich geboren. Es wäre schön, wenn ich auch hier hätte heiraten können. Auch für meine Familie, für meine Freunde wäre es natürlich sehr viel einfacher, wenn ich vor Ort heiraten würde. Aber das scheint mit mir gesagt, was ich alles für Unterlagen brauche und was da für ein Prozess noch hintersteckt. Und da haben wir dann gesagt, da haben wir ehrlich gesagt keine Lust drauf. Und so kam dann eben die Idee, nach ein bisschen Recherche, warum nicht in Dänemark? In Dänemark ist es wesentlich einfacher. Und ich habe meine Frau im Flugzeug in Istanbul kennengelernt. eine Kirgisin, die nach Polen ausgewandert ist, die ich nach Deutschland geholt habe. Ich habe ihr dann den formellen Antrag habe ich ihr in Montenegro gemacht. Da ist so eine Hochzeit in Dänemark, die passt irgendwie voll ins Raster.
Und man muss ja auch mal sagen, die beiden, die haben nach 2,5 Jahren Beziehung geheiratet, ne? Die kannten sich davor ja auch schon eine Weile. Das ist jetzt irgendwie nicht so, als wäre es eine Entscheidung gewesen, die so im Hormonrausch der ersten 3 Monate gefallen wäre oder sowas, ne? Und das mit dem Hochzeitstourismus, das ist wirklich ein riesiges Ding in Dänemark. Das ist eine richtige Industrie. Da gibt's Agenturen zum Beispiel, die nehmen einem quasi die komplette Orga ab. Also die checken irgendwie, welche Dokumente braucht man, welche muss man einreichen, passt das alles mit den Formalien und sowas, damit man wirklich gar keinen Ärger mehr damit hat. Katja und Nils, die haben sich auch für so eine Agentur entschieden, weil sie eben gesagt haben, ey, wir wollen auf jeden Fall safe sein, dass das hier alles klappt, wie es soll. Was man beim Heiraten in Dänemark alles beachten sollte und was man da zum Beispiel an Dokumenten braucht, das gucken wir uns später nochmal ganz genau an. Jetzt nochmal zu Katja und Nils. Als wir gesprochen haben, da waren die beiden ziemlich frisch verheiratet, gerade mal einen Monat. Und so haben sie sich abseits der Formalia auf das Ganze vorbereitet.
Also wir haben an einem Donnerstag geheiratet. Und wir mussten an einem Mittwoch schon anreisen, weil wir am Tag vorher einmal beim Standesamt vorsprechen mussten, damit die auch unsere Ausweisdokumente nochmal kontrollieren. Also man bekommt dieses Zertifikat vom Familiengericht. Das ist dann in Dänemark gültig. Also dann wissen die Standesämter auch, es ist alles in Ordnung. Die müssen nur noch überprüfen, ist die Person, die auf dem Zertifikat steht, auch die Person, die vor mir steht. Also mussten wir einen Tag vorher da sein, da wir auf einer kleinen dänischen Insel geheiratet haben. Ärø heißt die. Die ist östlich von Flensburg. Und die Fähre ging morgens um 10:30. Und wir hatten ein bisschen Sorge, wenn wir erst ganz früh am Morgen losfahren und irgendwas ist mit dem Auto oder mit Stau, dass wir dann die Fähre verpassen, den Termin im Standesamt verpassen und dann am nächsten Tag nicht heiraten können. Also sind wir tatsächlich schon am Dienstag losgefahren, haben dann in Flensburg in einem Hotel übernachtet, weil von Flensburg bis zum Anleger ist es nochmal eine Dreiviertelstunde ungefähr. Das hätte man nur fast mit dem Taxi gemacht, das hätte man dann schon irgendwie hingekriegt. Aber tatsächlich, ja, wie haben wir uns sonst vorbereitet? Also wir haben die Reise geplant, Hotels gebucht, haben Ringe gekauft. Die Ringe waren tatsächlich, die waren schon da, bevor wir den Trautermin hatten. Also die haben wir sehr früh bestellt und lagen dann immer in der Schublade. Und hin und wieder habe ich ihn immer rausgenommen, um mich so ein bisschen an das Gefühl zu gewöhnen, wie es ist, einen Ring am Finger zu haben. Haben uns um Klamotten gekümmert. Und als wir dann gemerkt haben, dass wir eben nicht nur meine Schwester mit Familie und mein Vater und wir beide sind, musste mich auch um eine Gaststätte kümmern, wo wir dann hinterher noch essen gehen. Da musste ich dann ein bisschen E-Mails schreiben, hin und her telefonieren. Aber es war, ehrlich gesagt, weil wir es einfach nicht groß gemacht haben, war es von der Organisation her jetzt gar nicht so schlimm für uns.
Dann wart ihr im Standesamt. Die haben gecheckt, ihr seid ihr. Ihr dürft heiraten. Go for it. Wie ist dann dieser Donnerstag, an dem ihr geheiratet habt, abgelaufen?
Ich weiß nicht mehr viel von der Trauung. Das ist total gruselig. Ich bin morgens um 4 bin ich aufgewacht. Also die Hochzeit war um 10 oder kurz vor 10. Ich war so nervös. Ich dachte mir vorher, warum soll ich nervös sein? Du kannst ja am Tag der Hochzeit nichts mehr falsch machen. Ich war so nervös, ich bin wie so ein Duracell-Häschen, bin ich durch das Ferienhaus gerannt. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr wirklich viel vom Standesamt. Also das ist wie so ein Film, der abgelaufen ist. Ich weiß nicht mehr, wie ich ins Trauzimmer gegangen bin und ich weiß auch nicht so ganz genau, was die Frau mir alles erzählt hat, also die Standesbeamtin. Das ist dann besser geworden, als ich dann den Ring am Finger hatte und eben der formelle Teil dann zu Ende war. Ab dann hat dann die Blutzirkulation wieder funktioniert bei mir. Das, woran ich mich gut erinnern kann, ist eben der Wartebereich, wo dann eben auch meine Gäste kamen. Wir haben uns erstmal begrüßt und das war dann, hat ein bisschen Druck rausgenommen in dem Moment. Und dann war die Trauung an sich, die hat eigentlich, die Trauung an sich, vielleicht 5 Minuten gedauert. Also das ging relativ schnell. Wir sind da reingekommen, dann hat sie kurz was gesagt, hat eine kleine Ansprache gemacht. Es ist aber die Ansprache, die hätten wir uns vorher schon zugeschickt. Also das ist die gleiche Ansprache, die sie bei allen Hochzeitspaaren haben.
War das auf Deutsch oder Englisch oder auf welcher Sprache war das?
Englisch.
Ich hatte Angst, dass ich kann Deutsch nicht verstehen und Englisch.
Wir hatten die Wahl zwischen Deutsch, Dänisch und Englisch. Und ich meine, Dänisch fällt aus. Und mir ist es egal. Also wir sprechen zu Hause, sprechen wir sowieso nur Englisch. Ich bin im Englischen flüssig genug, dass ich mir das zugetraut hätte. Und Deutsch ist meine Muttersprache. Also habe ich gesagt, dass Katja das entscheiden kann. Und am Ende ist es jetzt Englisch geworden.
Nils, du hast gerade gesagt, als du den Ring am Finger hattest, ist so langsam deine Blutzirkulation wieder losgegangen und du hast so ein bisschen mehr dann wieder mitgekriegt. Wie habt ihr den Tag dann weiter verbracht? Du hast ja gerade schon erzählt, dass ihr eine Gaststätte gemietet hattet.
Nach der eigentlichen Trauung sind wir dann rausgegangen. Dann hatte mein Vater ein bisschen Sekt dabei. Dann haben wir nochmal formell angestoßen. Dann hat eine Freundin von mir hat dann noch ein paar Hochzeitsfotos gemacht am Strand auf der Insel. Das war ganz schön. Und dann waren wir in einer Gaststätte. Die war relativ urig. Also das so ein Künstler-Ehepaar, die haben das betrieben. Und die haben dänisches Essen gemacht und so eine dänische Hochzeit eben für uns organisiert. Das war richtig schön. Wir waren, am Ende waren wir 20 Leute, also für eine dänische Hochzeit verhältnismäßig viel. weil die meisten Leute, die nach Dänemark fahren zum Heiraten, die machen das eben aus den gleichen Gründen wie wir, dass sie Probleme mit den Dokumenten haben. Mhm. Und das ist eher ungewöhnlich, dass die dann mit so vielen Leuten dann kommen wie wir. Und wir waren da selber überrascht, dass es am Ende so viele geworden sind. Aber das hat uns natürlich sehr gefreut. Nein, und dann war einfach nur ein schöner, entspannter Tag, den wir hatten. Es gab eine leckere Vorspeise, es gab dann super Essen, es gab den leckersten Schokopudding meines Lebens. Es war einfach nur ein schöner, ruhiger Tag und nachmittags um 3 haben wir gesagt, okay, der offizielle Teil ist jetzt zu Ende. Wer möchte, kann heute Abend noch ins Ferienhaus kommen, da habe ich noch ein bisschen Bier kalt gestellt. Dann haben wir noch eine kleine Abendveranstaltung, aber wie gesagt, das ist nicht mehr der offizielle Teil der Hochzeit. Dann sind wir ins Ferienhaus zurückgegangen und ich habe 2 Stunden geschlafen, weil.
Ja, und ich auch. Wir waren sehr müde.
Es war sehr viel Anspannung, die dann eben von einem gefallen ist. Ich weiß aber nicht warum, weil, wie gesagt, also man kann ja nichts mehr falsch machen an dem Tag der Hochzeit.
Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass vielleicht auch unterbewusst so eine Anspannung von ganz vielen Monaten abgefallen ist und so diese Gewissheit dann da war. Wir sind jetzt einfach safe und wir müssen uns nicht mehr um sowas kümmern wie wann läuft ein Visum ab, sondern wir können jetzt einfach eine ganz normale Ehe führen.
Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, muss man sagen, dass man einfach keine Sorgen mehr haben muss.
Und nachdem ihr dann beide schönen kleinen 2 Stunden Mittagsschlaf gemacht habt, dann gab es noch das kaltgestellte Bier.
Genau, dann kamen auch die meisten kamen dann schon in Jogginghose und Schlapperpulli. Und dann haben wir eben noch im Ferienhaus gesessen, haben dann noch ein paar Bierchen getrunken und das war dann noch, ja, das war relativ schön. Dann, aber als die Kleine dann ins Bett gegangen ist, so um 8:30 rum, da haben wir gesagt, okay, jetzt ist mal gut. Da habe ich alle rausgeschmissen und dann war die Hochzeit dann auch ganz offiziell zu Ende.
Jetzt habt ihr vor einem Monat in Dänemark geheiratet, habt dort mit 20 Leuten gefeiert. Plant ihr nochmal irgendwann so ein Hochzeitsfest in Deutschland oder in Kirgisistan oder so?
Ich glaube, nein. Ich flog nach Kirgisistan allein im August und ich glaube, wir gehen mit meinen Eltern in ein Restaurant. Und das ist alles.
Ich werde noch die Leute einladen, die es nicht nach Dänemark geschafft haben. Es waren irgendwie bei uns im Garten Grillen oder so, irgendwas Kleineres. Aber eine größere Feier haben wir nicht mehr vor. Wir gehen jetzt erstmal auf Hochzeitsreise im Juli. Das ist erstmal wichtiger.
Wo geht's hin?
Also sehr wahrscheinlich Mauritius. Gebucht haben wir noch nicht, aber... Es sieht ganz danach aus, Katjas Tochter verbringt die Sommerferien bei ihren Großeltern in Kirgisistan, sodass wir dann eben im Sommer dann alleine reisen können. Und wie gesagt, es sieht sehr nach Mauritius aus gerade.
Das klingt auf jeden Fall sehr schön hochzeitsreisig oder honeymoonig.
Genau.
Wenn ihr jetzt so eine Hochzeit nochmal planen würdet, würdet ihr irgendwas anders machen, als ihr das jetzt gemacht habt?
Was würden wir anders machen? Es war einfach nur ein schöner Tag. Also es hat alles funktioniert. Mit dieser Agentur hat es funktioniert. Das würde ich auch jederzeit nochmal so machen, dass ich das über eine Agentur laufen lasse. Die Organisation hat funktioniert. Die Unterkunft war toll. Das Restaurant war ganz spitze. Vielleicht hätte ich ein bisschen Vorlaufzeit mehr gerne gehabt, dass vielleicht ein paar mehr Leute hätten kommen können. Aber ansonsten die Hochzeit selber und dieser Tag, wunderschön. Einfach ganz, ganz, ganz toll. Also
und der Insel ist sehr toll und schön und Leute sind sehr nett.
Ja.
Und im Standesamt alles war super freundlich und entspannt, ja.
Ja. Ja, es war einfach nur toll. Und was ich auch noch erzählen kann, also es fahren ja viele Leute nach Dänemark eben, die eine ähnliche Geschichte haben wie wir.
Ah, ja.
Wir haben auf der Fähre ein deutsch-namibisches Pärchen kennengelernt. Die haben auch am gleichen Tag geheiratet wie wir, musste auch einen Tag eher da sein. Dann hatten wir ein russisch-ukrainisches Pärchen, glaube ich.
Er ist auch Russland und sie ist aus der Ukraine. So, sie können nicht in der Heimat heiraten. Keine Chance und Sie heiraten in Dänemark.
Genau, also egal wo die hinfahren, ist halt für die beiden gerade doof. Und dann haben die wohl gesagt, dann machen wir es in Dänemark. Und auch bei der Fähre, die wir dann zurückgenommen haben, am Tag nach der Hochzeit, auch ein ganz, ganz interessantes Bild. Man hat einfach gesehen, dass da viele Hochzeitspaare dann eben wieder zurückgefahren sind. Und ja, da haben ganz, ganz viele eben die gleiche oder eine ähnliche Geschichte wie wir beide.
Das heißt, von euch gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung fürs Heiraten in Dänemark.
Ja, also gerade wenn man es im ganz kleinen Rahmen machen möchte, dann ist Dänemark sowieso super. Und wenn man eben so eine Hintergrundgeschichte hat wie wir beide, dass man eben Probleme mit den Dokumenten haben könnte oder dass es eben sehr viel länger dauert, das in Deutschland zu machen, dann kann man es in Dänemark machen. Es wird hier 1:1 anerkannt. Es ist gar kein Problem. Es läuft gut, es läuft unproblematisch. Da, wo wir geheiratet haben, waren die Leute super nett. Also es war alles so, wie wir es uns gewünscht haben und das Ergebnis funktioniert auch.
Nils und Katja, dann wünsche ich euch einfach ganz viele schöne, glückliche Ehejahre.
Danke.
Danke.
Ich finde, das klingt einfach richtig, richtig schön, was Katja und Nils erzählen, ne? Und das mit dem komatösen Schlaf, nachdem da irgendwie alles geklappt hat. Ich kann das so gut nachvollziehen, dass irgendwie so der Druck weg ist und der Körper jetzt einfach mal sagt, so, und hier wird jetzt erstmal gelegen. Wie sieht das denn jetzt aber ganz konkret aus, wenn man in Dänemark heiraten will? Und was braucht man dazu? Das kann Jana Sinram erklären. Sie berichtet als Korrespondentin für Deutschlandfunk Nova aus Skandinavien. Und ich wollte erstmal von ihr wissen, was das Heiraten in Dänemark eigentlich so unkompliziert macht.
Also du brauchst zum Beispiel weniger Unterlagen als in Deutschland. Also zum Beispiel keine Geburtsurkunde, sondern in der Regel nur einen Reisepass oder auch einen Personalausweis im Falle von EU-Bürgern. Dann ist in Dänemark eine zentrale Stelle zuständig. Das ist die Dänische Agentur für Familienrecht. Bei der kannst du den Antrag auf internationale Eheschließung stellen und die prüft das dann alles zentral. Auch da müssen bestimmte Unterlagen eingereicht werden. Also es ist jetzt nicht alles völlig unbürokratisch, aber es ist eben weniger als in Deutschland. Mhm. Und diese Agentur entscheidet über die meisten Anträge relativ schnell. Also insgesamt kannst du schon sagen, vor allem für binationale Paare ist es deutlich unbürokratischer zu heiraten in Dänemark als in Deutschland. Und wenn dann in Dänemark so eine Ehe geschlossen wurde, sind die in der Regel in Deutschland dann auch automatisch wirksam, diese Ehen, und müssen jetzt nicht irgendwie nachbeurkundet werden oder so.
Das heißt, man hat dann nicht noch so irgendwie Nachbürokratiestress oder irgendwie sowas.
Genau, das kann man schon machen, aber man muss es nicht. Okay. Sondern also, wenn du in Dänemark verheiratet bist, bist du es in Deutschland auch.
Okay. Deutschland hat ja durchaus wirklich den Ruf, sagen wir mal, sehr bürokratielastig zu sein. Wo liegen da die Unterschiede, was Deutschland und Dänemark angeht?
Also ich glaube, der wirklich entscheidende Unterschied zu Deutschland ist vor allem, dass du in Dänemark nicht standardmäßig ein Ehefähigkeitszeugnis der Behörden im Heimatland brauchst, so heißt das. Mhm. Dieses Ehefähigkeitszeugnis, das müssen ausländische Staatsbürger in Deutschland immer vorlegen. Das ist ein Dokument, wo drin steht, nach den Gesetzen des Heimatlandes steht dem nichts entgegen, dass diese Person heiratet. Das Problem ist aber, dass ganz viele Länder das gar nicht ausstellen. Dann kannst du dich zwar in Deutschland befreien lassen von der Pflicht, das vorzulegen, aber auch da musst du dann wieder einen Antrag beim Standesamt stellen. Der geht dann ans Oberlandesgericht und das ist einfach teilweise ein sehr langwieriger Prozess, bis es dann soweit ist. Und selbst wenn dein Heimatland dieses Ehefähigkeitszeugnis ausstellt, wie Japan zum Beispiel, auch dann musst du dir ja erstmal einen Termin beim Konsulat besorgen, mhm, und die müssen dann wieder dieses Dokument ausstellen und
muss
so. Muss
da hinfahren und sowas, naja.
Genau. Und in Dänemark, da stellt eben diese zuständige zentrale Stelle, diese Agentur für Familienrecht, die stellt ein dänisches Ehefähigkeitszeugnis aus. Dafür müssen die beiden Partner eine Gebühr bezahlen und Unterlagen einreichen, also zum Beispiel Reisepässe, Nachweis, dass sie nach Dänemark einreisen dürfen. Da reicht aber auch durchaus ein Touristenvisum aus. Mhm. Dann einen Nachweis, wenn sie einen haben, dass sie gemeinsam einen Wohnsitz im Ausland haben. Wenn sie gemeinsame Kinder haben, müssen sie deren Geburtsurkunden einreichen. Und mit diesen Unterlagen bekommen sie dann eben dieses Ehefähigkeitszeugnis und damit können sie dann in Dänemark einen Termin beim Standesamt machen.
So, jetzt kann man das ja alles schön selber auch beantragen. Es gibt aber auch Agenturen, die das für einen machen und die werben da teilweise mit Blitzhochzeiten, die irgendwie in 1 bis 2 Wochen schon abgeschlossen werden können. Ist das realistisch?
Nein, also ich würde sagen, ganz so schnell geht's nicht. Und es gibt dann auch wieder andere Agenturen, die sagen, Vorsicht vor solchen Blitzangeboten, das ist jetzt doch nicht realistisch. Also es ist unkomplizierter in Dänemark, aber halt eben ganz so schnell geht's nicht. Ne? Und wir sind die Seriösen und kommen doch lieber zu uns. So.
Gib uns also, dein Geld.
Genau. Gib uns dein Geld und ohne uns ist es dann doch auch wieder schwierig, weil am Ende Bürokratie und du kannst auch was falsch machen. Also Fakt ist, die dänische Agentur für Familienrecht, die entscheidet über diese Anträge sehr schnell. 2023 wurden mehr als 90% dieser Anträge innerhalb von maximal 5 Tagen bearbeitet. Also es ist halt wirklich schnell. Aber Problem ist, wenn in dem Antrag ein kleiner Fehler ist, und das kann auch schon einfach ein schlechter Scan dieser persönlichen Dokumente des Passes sein, dann kann es teilweise monatelange Verzögerungen geben. Und je nachdem, wo man jetzt heiraten will, sind die Termine bei den Standesämtern dann auch schon länger vorher ausgebucht. Ne? Also es gibt auch eine ganze Seite bei Visit Denmark, der Touristenagentur sozusagen von Dänemark, die werben mit dem einfachen Heiraten in Dänemark, sagen aber auch, also man sollte schon besser so 1 bis 2 Monate Vorlauf einplanen. Und es gibt auch Agenturen, die sagen, naja, erkundige ich dich schon mal besser ein halbes Jahr vorher und dann können wir dir die Chancen sagen, welche Chancen du hast, in Dänemark jetzt zu heiraten oder welche nicht.
Trotzdem ist es ja deutlich unkomplizierter, eben vor allen Dingen für internationale Paare dann in Dänemark zu heiraten, aber trotzdem müssen wir auch über so ein paar nicht so schöne Themen reden. Scheinehe, das steht ja dann irgendwie auch schon mal im Raum. Wie schützt sich Dänemark davor, dass keine Scheinehen abgeschlossen werden?
Also diese zentrale Stelle, die Agentur für Familienrecht, die sucht gezielt nach Paaren, die eine Ehe nur zum Schein eingehen. Also Paare müssen schon Beweise vorlegen, dass sie wirklich eine Beziehung haben. Das ist ziemlich easy, wenn die zum Beispiel schon mindestens ein Kind zusammen haben.
Oder ich meine auch so Fotos oder sowas, ne? Geht wahrscheinlich auch.
Ja,
hier, guck
genau.
mal, mein Handy, da sind Fotos von 5 Jahren gemeinsam drauf. Zack, fertig.
Genau. Also so stelle ich mir das jedenfalls auch vor. Und wenn die Agentur aber irgendwelche Zweifel hat, dann kann sie schon nach weiteren Nachweisen fragen. Oder sie kann dann auch doch einen Nachweis des Personenstandes aus dem Wohnsitzland fragen. Also so einen ledigen Nachweis, was sie normalerweise nicht tut. Oder auch so ein Ehefähigkeitszeugnis aus dem Heimatland anfragen. Oder alternativ kann das Paar oder zusätzlich kann das Paar auch zu einem persönlichen Gespräch gebeten werden, so. Also wenn es irgendwelche Zweifel gibt, dann gucken die da schon auch genau hin.
Was wird denn so ganz generell von den Paaren vorher geprüft?
Also die müssen ihre Reisepässe vorlegen. Da müssen noch mindestens 2 Seiten frei sein. Und er muss auch noch ein paar Monate gültig sein, der Pass. Bei EU-Bürgern reicht, wie gesagt, auch der Perso aus. Die Paare müssen dann diesen digitalen Antrag ausfüllen und eine Gebühr bezahlen. Das sind umgerechnet ungefähr 290 Euro. Und je nachdem, von wo sie kommen und wie ihre Situation ist, müssen sie dann mehr oder weniger Dokumente noch zusätzlich einreichen. Also zum Beispiel, wenn sie Kinder haben, die Geburtsurkunden dieser Kinder. Und wenn einer der Partner zum Beispiel schon mal verheiratet war, dann müssen sie auch ein rechtskräftiges Scheidungsurteil vorlegen oder auch die Sterbeurkunde, wenn einer der Partner verstorben ist oder der frühere Ehepartner verstorben ist. So. Und diese Dokumente, die müssen unter Umständen auch übersetzt und beglaubigt werden, damit die Behörde sie auch lesen kann. Es werden aber verschiedene Sprachen akzeptiert. Also Dänisch, klar, Englisch und Deutsch auch oder auch die skandinavischen Sprachen. Aber wenn die Dokumente auf anderen Sprachen sind, dann müssen sie eben doch übersetzt und beglaubigt werden. Also insgesamt kannst du sagen, es ist natürlich wesentlich einfacher, wenn zum Beispiel 2 deutsche Staatsangehörige kommen und heiraten wollen in Dänemark, als wenn mindestens einer der Partner aus einem Nicht-EU-Land stammt.
Seit wann wird denn das so easy gehandhabt mit dem Heiraten in Dänemark?
Das ist schon lange so, seit den 60er Jahren eigentlich. Und seit 2012 ist es auch so, dass auch gleichgeschlechtliche Paare in Dänemark heiraten können.
Gab es denn da irgendwie auch mal Bestrebungen, das zu erschweren? Oder ist der Trend eher, hey, komm, noch mehr Hochzeiten, noch mehr Paare, für die es dann leichter ist?
Nee, also das definitiv nicht, sondern eigentlich eher wieder ein leichter Rückschritt, würde ich sagen. Also 2019 wurden neue Regeln eingeführt, die es eher wieder bürokratischer gemacht haben, als es vorher war. Mit dem Ziel, Scheinehen zu verhindern, denn es gab auch durchaus Medienberichte über Menschen, die im großen Stil Scheinehen für Menschen aus Nicht-EU-Ländern vermittelt haben, die dann in Dänemark geschlossen wurden und das wollte man auf gar keinen Fall und da wollte man Riegel vorschieben. Deshalb wurde eben unter anderem diese zentrale Prüfung eingeführt durch diese Agentur für Familienrecht. Vorher haben das die Standesämter gemacht und da gab es durchaus dann auch Gerüchte, welche Standesämter jetzt besonders leicht sind bei der Prüfung und oder schludrig könnte man vielleicht auch sagen. Also Also das ist jetzt nicht mehr so, sondern du musst auf jeden Fall über diese zentrale Stelle gehen und es ist jetzt eben eine einheitliche Prüfung für alle.
Wie viele internationale Paare machen das denn eigentlich in Dänemark heiraten?
Also da habe ich Zahlen von 2023. In dem Jahr hat die Agentur für Familienrecht über 20.500 Anträge auf internationale Eheschließung entschieden. In 18.500 Fällen gab es einen positiven Bescheid. Das entspricht ungefähr 90% der Anträge. Mhm. Und wenn die abgelehnt wurden, dann war das zum Beispiel Verdacht auf Scheinehe, Verdacht auf Dokumentenfälschung oder auch eine fehlende Aufenthaltsgenehmigung.
Jana, vielen Dank dir.
Sehr gerne.
Und in Dänemark, ich sag's ganz unverbindlich, kriegt ihr tatsächlich auch noch Termine für diesen Sommer. Also ihr müsst gar nicht irgendwie potenziell auf die nächste Wedding Season oder so warten, ne? Natürlich, das ganze Jahr kann man heiraten, aber Sommer ist natürlich, da eine Hochzeit zu machen, einfach so ein Klassiker. Und auf so einer dänischen Insel mit nicht so viel Bürokratiestress. Vielleicht ja auch noch mal ein Argument für den einen oder anderen, der gerade zuhört. Katja und Nils, die haben mir übrigens erzählt, dass sie unter anderem Zugtickets und Fotos auch der gemeinsamen Reisen vorgezeigt haben, ne? So als Beweise eben, dass bei den beiden definitiv keine Scheinehe vorliegt. Im Liebestagebuch, da gibt es diesmal News von Caro und Moritz. Bei denen, da geht es wirklich Schlag auf Schlag. Nach ein paar Monaten Beziehung haben die beiden geheiratet. Auch im Ausland, nicht in Dänemark, sondern in Miami. Und mit demselben Eiltempo geht es jetzt in Richtung Familienplanung. Caro, die spricht im Liebestagebuch übers Kinderkriegen, beziehungsweise den Versuch. Und warum das alles irgendwie nicht so romantisch ist, wie sie sich das vorgestellt hatte.
Ja, Moritz und ich, bei uns ging ja alles so ziemlich schnell, aber irgendwie fühlt sich's halt richtig an. Und er hatte ja am Anfang unserer Beziehung gesagt so, ey, du, ich will auf jeden Fall Kinder, so, dass dir das klar ist. So. Und wenn ich gesagt hätte, ich möchte aber keine, dann, also ist es ja schon vernünftig zu sagen, dann machen wir jetzt hier nicht weiter, weil wir sind ja auch irgendwie beide über 30 und dann hat man einfach nicht mehr so viel Zeit, um noch ein paar Jahre Spaß zu haben und dann erst Kinder zu haben, also wenn man Kinder haben möchte, genau. Ich hatte lange ein Thema damit, herauszufinden, ob ich Kinder möchte oder nicht. Aber ich konnte auch nicht sagen, ich möchte keine. Aber ich konnte auch nicht ganz sicher sagen, dass ich welche möchte. Und als er sagte, ich möchte welche, war ich so, okay, ich bin generell offen dafür. Und habe dann gemerkt, so im Laufe der, am Anfang auch so der Beziehung, dass es tatsächlich sehr viel mit dem Partner zu tun hat, wie groß der Kinderwunsch ist. Also für mich war das auf jeden Fall so, dass ich mir das auf einmal gar nicht anders vorstellen konnte, als, hey, natürlich will ich mit den Kindern haben. Und dann haben Moritz und ich gesagt, okay, vorher nehme ich meine Spirale raus. Ich hatte nämlich eine Kupferspirale. Genau, dann haben wir eine Embryonen-App mit einem Eisprung vorausgesagt. Ich muss auch sagen, wir waren ja gar nicht unter Druck, aber trotzdem hat es ein bisschen Druck gemacht, zu wissen, dass es Eisprung und jetzt müssten wir eigentlich Sex haben. Also wir hatten eh die ganze Zeit Sex, das war jetzt nicht das Problem, aber irgendwie ist es dann schon komisch zu wissen, jetzt kommt es drauf an. So. Und dann hatten wir tatsächlich auch Sex, aber ich hatte, oder wir hatten beide, wir waren irgendwie so verkopft, dass wir irgendwie so waren, warte mal, das bringt gerade nichts, weil es fühlt sich so an, als würden wir es gerade nur machen für die Sache. Und dann haben wir aufgehört. War so wie bescheuert, weil, nee, das machen wir jetzt nicht. So. Und haben uns dann so versucht, da so ein bisschen frei von zu machen, aber es ist gar nicht so leicht. Also ich muss mir das unglaublich anstrengend vorstellen, wenn man es unbedingt will. Weil dann auch der Druck für den Mann ist dann einfach auch groß, dann abspritzen zu müssen. Und wenn es dann so eine Arbeit wird und dann nur noch so ein Abmelken oder sowas, ist ja voll unschön irgendwie. Also es ist schon, aber man kann sich ja gar nicht so frei davon machen, irgendwie, wenn man das so plant irgendwie. Also hätte ich nicht gedacht, dass mich das so einnimmt. Und dann haben wir gesagt, ah komm, ist es auch egal, wenn wir jetzt den Tag jetzt nicht so ganz erwischen. Und wir haben ja, das ist ja jetzt eh der erste Versuch und so. Und dann hatten wir irgendwie nochmal Sex, aber irgendwie war auch so, vielleicht ist ja auch der Eisprung gestern oder morgen. Man weiß es ja auch nicht so genau, ob das alles mit der App und den Tagen so stimmt. Ich bin ja schon mal einen Moment länger liegen geblieben und habe geguckt, dass es drin bleibt. So. Also das macht man dann schon, ja. Also dass du diesen Shot da reinkriegst und dann, wenn du schwanger bist, dann kann aber auch sein, dass du, dass es eigentlich dann doch wieder abgeht und so. Also ich finde das total wild, dass das gar nicht so, also es hat sich früher so sicher irgendwie angefühlt und jetzt für mich gar nicht mehr. Ja, das ist irgendwie skurril. Ich habe auch mal gedacht, so Leute, die so, ja, so natürliche Methode oder rausziehen oder sagen, ja, an den fruchtbaren Tagen verhüten wir dann halt oder so. Da dachte ich so, du bist doch sofort schwanger, was für ein Quatsch, das zu machen. Und außerdem, alle, die ich kenne, die mit so einer Methode verhütet haben, brauchst du nicht erzählen, aber du hast schon den Kauf genommen, dass du eventuell schwanger wirst.
Und ob und wie das alles geklappt hat bei Caro und Moritz, das erfahrt ihr dann bald hier. Vielen Dank nochmal an Katja und Nils für die Offenheit und danke auch an Jana Simram für die Infos zum Thema Heiraten in Dänemark. Und danke an euch fürs Zuhören. Wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt, dann abonniert uns sehr gerne, wo ihr uns gerade hört. Auf manchen Plattformen, da könnt ihr uns auch bewerten. Da freuen wir uns auch immer drüber. Und bei Fragen, Rückmeldungen oder Themenwünschen, da schreibt wie immer gerne eine Mail an liebe@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.